Es geht um Thomas. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in die Seite, dann kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas aber antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Liebe Gemeinde, was war da los? Thomas ist Ostern nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht warum, keine Ahnung, wo er gesteckt hat. Der Jünger Jesu wurde vor Ostern nur zweimal namentlich erwähnt. Einmal hatte er eine deutliche Todesahnung. Auf die Aufforderung Jesu, nun nach Jerusalem zu gehen, meinte er: Jetzt gehen wir wohl unseren letzten Weg, sagt Thomas, jetzt geht's wohl zum Sterben. Dann fragt er Jesus beim letzten Abendessen etwas ratlos, wie denn Jesu Weg am Ende weitergehen sollte. Auch hier hat er wohl eine Ahnung, dass das Ganze wahrscheinlich nicht so gut enden wird. Er wirkt in den Schilderungen vor Ostern wenig optimistisch oder enthusiastisch. Er erwartet offenbar eher das Allerschlimmste. Und er hatte offenbar auch keinen Plan für die Zukunft, für die Zeit, wenn Jesus vielleicht nicht mehr da sein wird. Am Ostertag war er dann nicht bei seinen Jüngern, die in einem Haus, so heißt es hier, beieinander waren. Das ist auch schon interessant. Was machen sie da? Vielleicht war er einfach mal kurz Luft schnappen gegangen, würde man heute sagen. Ja. Oder vielleicht wollte er bewusst alleine sein, um einen klaren Kopf zu kriegen. Wir wissen es nicht, wir können die Frage nicht beantworten. Als er jedenfalls wieder zu den anderen Jüngern stieß, ist dort eine Wende um 180 Grad geschehen. So schildert es der Text. Die Jünger jubelten ihm zu, so können wir uns das zumindest vorstellen. Sie sagten: Jesus lebt. Du glaubst es nicht, Thomas, wir haben ihn gesehen. Er war hier unter uns, in diesem Haus. Vielleicht hatten sie den besten Wein aus Galiläa auf dem Tisch, waren am Feiern. Wir wissen es nicht, aber wir können es uns so vorstellen. Sie stießen an und da stellt euch vor, ihr seid Thomas, ihr kommt da rein in diese Szene. Und das sollte er ihnen glauben. Vielleicht war es wie bei Pfingsten, wir kennen das, die Bibelleser. Da hieß es ja, als die Leute das Pfingstwunder erlebten, sagten sie: Schaut sie euch an, sie sind voll süßen Weins. Ja, die haben so viel Pfälzer Weinscholle getrunken. Die sind nicht ganz klar im Kopf. Thomas kommt da rein und ich kann ihn verstehen, er ist erstmal ein bisschen distanziert, um es nett auszudrücken. Sollte er das glauben? Wäre Jesus denn tatsächlich zu seinen Freunden gekommen, ohne auf ihn zu warten? Vielleicht war er ja auch ein bisschen eingeschnappt und sagte: Warum ist Jesus gerade in diesem Moment gekommen? Ja, warum hat er nicht gewartet, bis alle versammelt waren? Kein Wunder, dass Thomas in Opposition ging. Nein, den Freunden konnte er an dieser Stelle nicht folgen. Dazu musste sich Jesus schon noch einmal ihm selbst zeigen. Und das würde noch nicht einmal genügen. Er ist ja schon fast, wir würden heute sagen, ich will nicht sagen frech, aber sehr direkt, er sagt: Es reicht nicht mal, wenn Jesus jetzt nochmal erscheinen würde. Ich möchte dann auch gerne, ja, die Finger in die Wundmale legen, so sagt er. Ungewöhnlich. Er möchte von Jesus nochmal selbst überzeugt werden. Er ist der Empiriker, so nennt man das unter den Jüngern. Er will es fühlen, fassen, erfahren. Ich kann mich in Thomas ganz gut hineinversetzen, sage ich ganz offen, nicht nur, weil ich zufällig so heiße, sondern ich kann das verstehen. Vielleicht kennst du auch diese Erfahrung, man muss jetzt nicht der große Zweifler oder Skeptiker sein, darum geht es nicht. Vielleicht kennst du auch die Erfahrung, jemand kommt zurück, zum Beispiel von einer Tagung, einem Gottesdienst, einer Konferenz. Er ist ganz begeistert, ganz überschäumend, er hat große Dinge vielleicht erlebt, das kann ja auch ganz privat geschehen sein. Er hat eine intensive Erfahrung mit Gott gemacht, aber du warst nicht dabei. Du merkst, die anderen sind ganz begeistert, ja, du warst aber nicht dabei und du kannst das nicht so nachvollziehen. Und du fühlst dich vielleicht auch ein bisschen unwohl, wenn die Person, vielleicht kennt ihr das, dich anfängt, so unter Druck zu setzen und zu sagen, komm doch mit das nächste Mal, das ist ganz toll, da musst du auch dabei sein. Aber puh, du denkst so, ach, das ist vielleicht doch nichts für mich. Ich kann mich aber auch gut bei den 10 Jüngern wiederfinden, wenn wir auf die andere Seite gehen. Sie hätten Thomas doch so gerne mit hineingenommen, ja, in dieses Erlebnis. Stellt euch vor, ihr wärt dabei gewesen. Jesus erscheint wieder. Was muss das für eine Freude gewesen sein, ja, und unvorstellbar, dieses Wunder. Und sie hätten ihn vielleicht gerne damit dazugenommen, dass er das auch glauben und verstehen kann. Doch sie merken, wie sie Thomas damit nicht erreichen können. Seine Türen, wenn man das so nennen will, seine Türen bleiben undurchlässig. Wie die Jünger wohl mit Thomas umgegangen sind während der Osterwoche, habe ich mich gefragt. Waren sie irgendwann genervt von seinen Zweifeln? Ach, da ist er wieder, der Thomas. Sie waren ja, haben ja Zeit zusammen verbracht. Oder nahmen sie ihn einfach so an und ignorierten seine Abwehr, vertrauend, dass eines Tages Jesus auch ihm begegnen wird. Spannende Fragen. Wir wissen, können sie nicht wirklich beantworten, aber ich denke, es ist eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir jetzt sind, ja, in dieser Zeit, in dieser Woche, in der jetzt der Thomas plötzlich im Mittelpunkt steht. Thomas, der auch Didymus, und das heißt wörtlich der Zwilling genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Und wie ich schon versucht habe zu erwähnen, das war wirklich ein enger, ein intensiver Kreis. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Jetzt geht die Geschichte weiter. Diesmal ist etwas anders. Thomas ist mit dabei. Jetzt ist er dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Und jetzt geschieht es noch einmal. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in die Mitte. Wir können uns das nicht vorstellen, was hier geschildert wird. Er ist ja da auferstanden. Ne? Er tritt in die Mitte und er sagt wieder, Friede sei mit euch. Und jetzt kommt's. Dann sagt er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen, sagt er zu ihm. Und Thomas antwortete ihm, und das ist ein ganz starkes Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und dann, wir kennen die Verse, sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Zwei Dinge sind sehr, sehr interessant in diesem Abschnitt. Das erste habe ich mal überschrieben, Jesus mag Forscher. Jesus mag Forscher. Ich habe es extra mal so formuliert. Viele denken ja bis heute, Glaube und Wissenschaft, nicht nur junge Christen, auch im fortgeschrittenen Alter, seien ein Widerspruch. Ja, wer wirklich tiefgläubig ist, der kann mit Wissenschaft und Nachdenken und schwierigen Erkenntnissen, und es gibt ja jeden Tag neue Entdeckungen, nichts zu tun haben. Andersrum denken viele, wer ein richtiger Wissenschaftler ist, der kann da nicht an sowas glauben, ja, was wir da lesen. Das scheint ein Konflikt zu sein. Ich glaube, Jesus mag Forscher. Es heißt hier wörtlich im Text, und es ist interessant, was hier steht, Jesus sagt wirklich, untersuche meine Hände. Das ist das gleiche Wort, wie wenn ein Chirurg anfängt zu schnippeln oder ein Chemiker, ja, durch das Mikroskop schaut, der sagt, untersuche es. Vielleicht kennen einige die Geschichte von Ben Hur. Ich weiß nicht, ob man das Bild sehen können. Vielleicht kennen es einige noch. Nehmen wir uns mal kurz mit hinein. Eines Tages hatte ein großer General, Louis Lew Wallace, ein Gespräch mit seinem Stabsoffizier. Der machte sich über Gott, Glauben und Christen lustig. Wir sind im 19. Jahrhundert in den USA. Und er spottete nur. Wallace, der selber zu dem Zeitpunkt kein Christ war, aber eine Berühmtheit, ja schon damals, entschloss sich, alles, was mit der Bibel, mit Jesus Christus und dem Glauben zu tun hatte, einmal ausgiebig zu erforschen, zu untersuchen. Das hat viele Jahre gedauert. Er hat sich wirklich intensiv damals damit beschäftigt. Und auch damals gab es schon große Entdeckungen, spannende Fragen, auch zum Beispiel über das Alte Testament. Später schrieb Wallace dann in seinen Memoiren, dass seine Begegnung mit diesem spöttelnden Colonel zwei Folgen hatte. Erstens, im Jahr 1880 veröffentlichte er das Buch Ben Hur. Zum anderen kam er zum Glauben an den lebendigen Gott. Das ist interessant. Das Buch wurde übrigens ein Bestseller und zum Prototyp des historischen Romans. Nur die Bibel wurde im 19. Jahrhundert noch öfter gedruckt als Ben Hur. Und viele kennen vielleicht die berühmten Filme mit Charlton Heston, ein absoluter Klassiker. Er hat untersucht, er hat gefragt, er hat nicht Stopp gemacht. Das hat natürlich Jahre gedauert und er ist zum Glauben gekommen. Aber erst musste er unzählige Fragen für sich lösen und klären und sich intensiv damit beschäftigen. Danke, du kannst es wieder wegmachen. Zurück zum Text. Und das Zweite, Hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, in der Jesus als mein Herr und mein Gott bezeichnet wird. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Wir finden öfters die Aussage, dass Jesus mein Herr ist, aber dass gesagt wird, du bist mein Herr und mein Gott. Das ist das einzige Mal hier im Johannesevangelium. Und das zeigt, dass der ungläubige Thomas, wie er so oft genannt wird, gar nicht so ungläubig war. Im Gegenteil, dieses Bekenntnis ist eine klare Absage an jene Herrscher, die sich an die Stelle Gottes setzen wollten. Was auch interessant ist, der römische Kaiser Domitian ließ sich zur selben Zeit, als das Johannesevangelium vermutlich verfasst wurde, auch als Herr und Gott bezeichnen. Es ist die gleiche Formulierung, verstehen wir? Die Kaiser damals, die ließen sich genauso nennen. Und jetzt sagt aber unser ungläubiger Thomas, nein, nein, nicht der Kaiser in Rom und wie sie alle heute heißen mögen, die Herrscher von heute. Nein, du, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Jetzt merken wir, wie stark dieses Bekenntnis ist und wie einzigartig. Thomas legt hier sein Veto ein und verehrt den wahren Gott. Ja, liebe Gemeinde, eine spannende Geschichte. Ihr seht, ich bin aufgeregt. Ich habe sie mal so überschrieben. Jesus legt hier eine Extraschicht für Thomas ein. Und wer Schicht arbeiten muss, weiß, was das bedeutet. Ja, Schichtarbeit an sich ist schon brutal, sage ich jetzt mal. Aber dann noch eine Extraschicht einzulegen, ja, dann zu sagen, und ich mache noch mehr und ich gehe noch über das gewöhnliche Maß hinaus. Das ist schon was Besonderes. Ich sage, Jesus legt hier eine Extraschicht für den Thomas ein. Jesus kommt wirklich noch einmal zu Thomas, genauso wie er zu den anderen 10 gekommen ist. Er hatte Thomas durch die letzte Woche auch begleitet, er hat es vielleicht nicht gemerkt, mit all seinen Zweifeln und Fragen und Zaudern, seinen Gefühlen, vielleicht in der zweiten Reihe zu stehen und etwas Entscheidendes verpasst zu haben. Ich glaube, dass diese Geschichte ein Beispiel ist, und wir sind ja hier nach der Auferstehung, wie nah die Welt Gottes und unsere Welt sind. Ich glaube, dass unser Leben, auch wenn wir das manchmal nicht spüren, nicht wahrnehmen, unendlich nah verbunden ist mit der Ewigkeit Gottes. Wir wohnten mal in einer Wohnung mit Balkon und darüber war der Balkon der Nachbarn. Ich weiß nicht, wer das kennt. Also wir unten, die oben, war nicht hier. Und man musste die ganze Zeit flüstern. Wisst ihr warum? Weil wenn man laut gesprochen hat, haben die jedes Wort verstanden. Und umgekehrt haben wir jedes Wort verstanden, was die da oben gesprochen haben. Und ich wollte vielleicht gar nicht alles so genau wissen und hören. Wir waren so ganz nah beieinander und trotzdem natürlich getrennt. Also man hat sich gesehen und gegrüßt, ja, wie man das so macht unter Nachbarn. Aber ihr versteht schon, es waren jetzt nicht unsere besten Freunde, es waren die Nachbarn. Und ich glaube, dass die Ewigkeit Gottes genauso nah ist, wie wenn zwei Balkons aneinander ragen. Und wir können das hier in der Geschichte ablesen, denn hier ist Thomas und hier ist Jesus. Und man hat den Eindruck, die sind unendlich weit auseinander, aber das sind sie gar nicht, sondern sie sind ganz nah beieinander. Und es heißt zweimal, dass Jesus plötzlich unter sie trat und wir können das nicht lösen. Es durspricht alle Gesetze der Naturwissenschaft. Ich mache es mal an diesem Manuskript deutlich. Hier ist die Welt Gottes und hier ist unsere Welt. Und dazwischen ist wirklich nur wie ein dünnes Blatt Papier. Gott ist uns allen unendlich nah. Er ist hier, in unserer Mitte, so wie Jesus. Wir können ihn jetzt nicht sehen, aber er ist hier. Er ist mitten unter uns. Er tritt in unsere Welt, in unsere Zeit, in unser Leben. So wie bei Thomas. Und Jesus kommt noch einmal durch verschlossene Türen, extra für den Thomas. Er war nicht abgeschreckt durch Thomas' Widerstand. Er ermutigt. Er brauchte nicht Thomas als Türöffner, nein, er fand Wege zu ihm. Und auch das ist ein Zuspruch an uns heute. Jesus findet Wege zu uns, um Frieden zu bringen. Auch wenn wir manchmal die Barrikaden hochziehen oder uns hinter unseren Türen, unseren Fragen vermauern. Jesu nahm Thomas' Wunsch ernst und bat ihn, ihn zu berühren. Doch Thomas brauchte das gar nicht mehr, das ist auch interessant. Jetzt, wo Jesus vor ihm steht, sagt er, das brauche ich nicht mehr. Er sagt nur noch, mein Herr und mein Gott. Thomas, und das ist der letzte Gedanke, wird hier zum Apostel der Skeptiker. So nennt man ihn auch. Du kannst gerne noch das letzte Bild einblenden, wenn du es hast. Er wird zum Apostel der Skeptiker. Man kann auch sagen, er holt die, die am Rand stehen, ab. Das ist aus dem Mittelalter eine Miniatur. Und hier sehen wir eine von zahllosen Darstellungen von Thomas, wie er vor Christus kniet. Wie oft hört man es, gerade in diesen Tagen, ist Jesus wirklich auferstanden? Gehört er wirklich zu Gott oder war er nicht einfach ein vorbildlicher Mensch? Hat Jesus etwas wirklich mit meinem Leben zu tun? Kann er wirklich etwas verändern? Kann er mir wirklich helfen? Und wie passt das alles zusammen mit unserer modernen Welt? Das sind Fragen, die nicht nur den Nachbarn vielleicht bewegen, sondern auch die unter Christen immer wieder gestellt werden. Manchmal fühlen sich Christen, die sehr viele Fragen stellen, an den Rand gestellt oder stellen sich selbst an den Rand, wie nicht richtig zugehörig, nicht richtig gläubig, während doch alle um sie herum scheinbar mühelos an Jesus als ihren Herrn glauben und ihn anbeten und ständig neue Glaubenserfahrungen machen. Und dann gibt man, kenne das Gefühl, man fühlt sich dann so ein bisschen am Rand. Thomas sagt ihnen, du kannst eine Woche, ein Jahr, vielleicht viele Jahre deines Lebens mit überzeugten Christen Zeit verbringen, sie immer wieder befragen, nach christlichen Werten leben, aber trotzdem wirst du nicht aus eigener Kraft zu Jesus finden, sondern er wird dich finden. Er wird zu dir kommen. Er wird durch verschlossene Türen treten, vielleicht ganze Bretterverschläge überwinden und auch schlechte Erfahrungen mit Christen beiseite schieben. Er wird dir Frieden bringen und dann merkst du, Jesus ist auch für dich da, gerade für dich. Du wirst neue Zuversicht bekommen in den Unsicherheiten dieser Tage. Ich glaube, Jesus findet einen passenden Zugang zu jedem unserer Herzen, weil wir auch so unterschiedlich sind und so individuell. Was wir tun können, ist, uns dafür bereit zu halten. Und die Gemeinschaft der Christen unterstützt uns natürlich dabei. Thomas, man könnte sagen, hat ein Wort an uns. Thomas wird uns aber auch weitergeben, was er letztlich selber hören musste. Am Ende heißt es ja, glückselig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist keine Kritik, das wurde oft so verstanden. Die Ausleger sind sich einig, es ist keine Kritik, es ist eine Verheißung. Ja, es heißt, die, die jetzt danach kommen werden, und das sind ja wir alle hier zusammen mit allen Christen auf dieser Welt, wir werden auch glauben, obwohl wir nicht sehen. Es ist eine Verheißung. Thomas ist wie ein Zeitzeuge, ja, der uns davon berichtet. Und wir können ihm vertrauen und dessen Erlebnisse zu unseren werden lassen. Er berichtet uns von seiner Auferfahrung mit dem Auferstandenen und seine Erfahrung kann so zu unserer Erfahrung auch im Zeitabstand werden. Wie Jesus zu ihm gekommen ist, so wird er auch bei uns Zugangswege finden. Auch für jeden und jeden von uns wird er Zusatz, Extraschichten einlegen, wenn nötig auch mehrmals. Er wird nicht locker lassen, Frieden in unser Leben zu bringen, Freiheit und die Gewissheit, zu ihm zu gehören. Zum Schluss, manchmal stecken wir in Thomas-Zeiten. Ich nenne es mal so. Manchmal stecken wir, ich kenne das auch, in Thomas-Zeiten. Zeiten des Zweifels, Zeiten der Unsicherheit, Zeiten der Orientierungslosigkeit. Und das gilt für alle Lagen unseres Lebens. Ja, es gilt nicht nur, wenn man jung ist, sondern auch, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist. Es gibt diese Phasen, wo wir vielleicht wie Thomas fühlen. Ich möchte dir heute sagen, lass dich davon nicht verunsichern. Verlasse auf keinen Fall die christliche Gemeinschaft. Das ist ein großes Problem. Viele Christen, die in schwierigen Phasen sind, aus welchem Grund auch immer, fühlen sich, sie spüren das vielleicht ein bisschen an den Rand gestellt. Ja, so wie Thomas in der Geschichte. Und ihr wisst, was passiert, wenn man am Rand ist. Die Gefahr ist groß, dass man immer weiter, ja, die Mitte, das Zentrum verlässt. Und so verlassen viele Christen und Christinnen auch die christliche Gemeinschaft, weil sie einfach Zweifel und Fragen haben. Aber das ist gar nicht schlimm. Bleib dabei, lass dich nicht verunsichern. Stell deine Fragen, sei mutig, so wie Thomas. Verlasse nicht die Gemeinschaft. Jesus ist schon unterwegs zu dir. Er kommt auch in dein Herz, egal wie dick die Zweifeltüren sind oder die Mauern aus Fragen oder Ängsten. Ich kann mich darauf verlassen und ich kann ihm vertrauen. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und er tritt mitten unter sie und er spricht, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott.